Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss. Danuta heißt die Frau, um die es heute geht. Danuta verschwindet nach einem Einkauf. Spurlos. Die Ermittlerinnen und Ermittler stehen vor einem Rätsel. Doch es ergibt sich eine Spur. Ihr Konto wird geplündert und ihr Auto wird Monate später gefunden. Aber nicht so, wie man es erwarten würde. Es wurde manipuliert. Tatort diesmal Oldenburg. Was ist hier los? In diesem Fall werden einige Dinge nicht zusammenpassen. Weil es Menschen geben wird, die notorisch lügen. Und die wichtigste Spur fehlt bis heute. Ihre Leiche. Mein Name ist Julian Reusch und ihr hört jetzt eine ganz besondere Aufnahme des True Crime Podcasts Tatort Nordwesten. Denn ihr werdet gleich die Live-Aufnahme hören, in der ich diesen Fall mit Thilo Schröder aus dem Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung bespreche. Aber eins noch vorweg. Leider gab es technische Probleme, sodass die Tonspur nicht so ist, wie ihr es gewohnt seid. Das ist echt super ärgerlich und dafür möchte ich mich bei euch entschuldigen. Also entscheidet einfach selbst, ob es für euch noch passt. Wir wollten euch diesen Fall aber nicht einfach vorenthalten, weil auch bis heute nach der Leiche von Danuta gesucht wird. Also die Polizei nimmt nach wie vor Hinweise entgegen. Von daher nun viel Spaß mit der Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten aus der Ohane Bar im Hive Hotel in Oldenburg.
Hallo Oldenburg. Das. Ja. Dankeschön, vielen Dank. Das war überhaupt nicht geprobt. Mein Gott, was ein Zufall. Aber vielen lieben Dank. Ich habe schon gesagt, heute ist nämlich ein besonderer Fall, ein wahrer und außergewöhnlicher Mordfall aus Oldenburg, der die Stadt, die Region und vor allem Ermittlerinnen und Ermittler über Jahre beschäftigen soll. Was ist Danuta widerfahren? Das wollen wir heute in dieser Live-Aufnahme klären. Thilo, unser heutiger Fall, der beginnt im Juni 2017 in Oldenburger Stadtteil Krusenbusch und vor allem mit aufmerksamen Nachbarn.
Ja, genauer gesagt, am 25. Juni 2017, da fällt den Nachbarn auf, dass mit dem Haus von Danuta etwas nicht stimmt, dass es da irgendwie merkwürdig aussieht. Dazu muss man wissen, Danuta ist eine sehr ordentliche Person. Sie ist hat immer alles aufgeräumt, fein säuberlich. Wenn man Nachbarn heute noch nach ihr fragt, die sich an sie erinnern, sagen sie, die hat mit einem Staubsauger das Laub aus der Einfahrt gesaugt, um alles picobello zu haben. Also da hat nie was am falschen Ort gestanden. Und an diesem Tag war das eben nicht so. Da waren die Plissés, der Fenster zur Straße hochgezogen. Das Auto stand nicht im Carport, die Tür zum Wintergarten war unverschlossen, das Licht brannte, der Fernseher lief und sie geht auch nicht ins Telefon. Die Nachbarn machen sich dann entsprechend Sorgen, weil das so gar nicht zu ihr passt. Sie kontaktieren ihre Familie, die lebt in Polen und die meldet Danuta dann am 29. Juni, ein paar Tage später, als vermisst. Ihre Stieftochter schaut sich dann später auch noch in dem Haus um und beschreibt gegenüber den Ermittlern, dass sie das Haus auch drin in einem sehr ungewöhnlich unordentlichen Zustand vorgefunden hat. Es war alles durchwühlt, eine Schmuckschatulle fehlte und auf dem Herd stand eine Pfanne, daneben ein Topf mit Wasser und eine geöffnete Packung Maultaschen und eine Schale mit gezuckerten Mandarinen. Also als hätte sie gerade noch, wäre sie dabei gewesen, noch was zu kochen. Und
auf einmal war sie weg. Wir haben auch Bilder von dem Haus und auch von Danuta selber, die wir jetzt einmal zeigen können. Denn über Danuta müssen wir jetzt ja einmal reden. Wer ist das überhaupt? Was ist das für ein Mensch?
Danuta ist zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 55 Jahre alt. Sie ist 1,60 Meter groß, also relativ klein. Sie ist schlank, hat dunkle, kurze Haare. Ist 2012 aus Polen nach Oldenburg gekommen. und hat dort auch ihren Mann kennengelernt und geheiratet. Der Mann ist allerdings schon verstorben, als sie verschwindet. Das heißt, sie lebt alleine in einem Einfamilienhaus. Sie spricht nur sehr gebrochen Deutsch. Also Nachbarn haben sie auch nie so wirklich näher kennengelernt. Ihr Mann war sehr bekannt. Der konnte sehr gut Deutsch, hat sehr gerne geschnackt. Aber von ihr hatte man eigentlich wenig gehört und wenig Kontakt gehabt. Sie war wenig eingebunden im Stadtteil. Aber sie war grundsätzlich bekannt. Ihr Gesicht war den Leuten vertraut. Bekannt war sie eher dafür, dass sie sehr viel Goldschmuck getragen hat. Sie hat wohl an jedem Finger einen Ring gehabt. So
sehr viel Goldschmuck, ja.
Galt auch als vermögend. Sie hatte von ihrem Mann nicht nur das Haus, in dem sie wohnte, geerbt, sondern auch zwei weitere, also insgesamt mindestens drei. Und es wurde kolportiert, dass sie auch sehr viel Bargeld hatte. Das soll teilweise in Kissen eingenäht gewesen sein. Im sechsstelligen Bereich soll es da sich bewegt haben. Sie selber hat allerdings nicht das Geld irgendwie verprasst, wenn es denn dieses Geld gab, sondern hat zurückgezogen gelebt, war sehr sparsam, sehr ordentlich, war alles super gepflegt. Sie hat noch wenige Monate vor ihrem Verschwinden eine Stelle als Reinigungskraft angenommen. Das spricht auch nicht dafür, dass sie Geld bis zum Umfallen gehabt hat. Bekannt war mehr als ihre Person wahrscheinlich ihr Auto. Das war ein champagnerfarbener Mercedes, so wurde es beschrieben, also so ein silberglänzendes Grau. Ein relativ altes Modell, ein Mercedes E220. Ich habe mal nachgeguckt, der wurde seit 1992 gebaut und ihrer dürfte auch relativ alt gewesen sein.
Genau, aber sehr auffälliges Fahrzeug. Ich hoffe, wir können die Bilder hier gleich auch nochmal an den Fernseher legen, denn die Polizei geht dann auch mit einem Bild von Danuka an die Öffentlichkeit. Da sieht man es jetzt. Sie hoffen sich halt Hinweise aus der Bevölkerung und parallel wird natürlich auch noch weiter ermittelt von der Polizei. Wann wurde sie denn überhaupt zuletzt gesehen?
Das war am Vortag dieser Beobachtung, also am 24. Juni. Da haben Nachbarn sie noch beim Einkaufen gesehen. Sie war noch bei Rossmann im Kaufpark Rheinbrück. Das ist nur wenige 100 Meter, ein, zwei Kilometer entfernt. Später bei einer Hausdurchsuchung, zu der wir noch kommen werden, ist ein Kassenbon entsprechend dazu im Müll gefunden worden. Bei Rossmann gab es natürlich auch Kameras, die den Einkauf dokumentiert haben. Und sie hat dort Waschmittel, Körperpflegeprodukte etc. gekauft und auch eine Einkaufstüte. Und das alles wurde auch auf ein paar Hocker der Küche gefunden.
Wie gesagt, sie wurde zuletzt am 24. Juli lebend gesehen. Und dieser Hinweis mit den überraschenden Sachen in dem Haus ging 9 Tage später bei der Polizei ein. Und dann kam es ja auch zu einer Hausdurchsuchung, über die wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Bevor wir das machen, geht es aber erstmal ganz grundsätzlich darum, Danuta ist eine erwachsene Frau gewesen. Jeder erwachsene Mensch hat natürlich, oder ist ihm freigestellt, ein neues Leben zu beginnen, irgendwelche Kontakte abzubrechen, quasi ganz woanders hinzuziehen. Das ist erstmal kein Strafbestand, auch wenn das in Einzelfällen vielleicht schmerzhaft sein kann, wenn man plötzlich nichts mehr hört von der Person. Aber die Polizei wird dann aktiv, wenn man davon ausgeht, dass halt eine Straftat vorliegt. Und das ist ja hier passiert, weil dann ja auch diese Hausdurchsuchung kam.
Bei dieser Hausdurchsuchung haben sie einfach sehr viele Dinge festgestellt, die ich jetzt teilweise schon angerissen hatte, die gegen ein freiwilliges Verschwinden sprechen. Beispielsweise dieser Einkauf, den sie zurückgelassen hat. Also warum sollte sie noch irgendwie Körperpflegeprodukte kaufen und die dann hinlegen und gehen? Das Essen auf dem Herd, das eben so wirkt, als sei sie ad hoc aufgebrochen oder aufgebrochen worden. Außerdem kurios, eine Packung Rasensamen hat man im Müll einmal gefunden, die kürzlich ausgesät worden sind. Also das konnte man nachweisen. Sie galt ja als sehr ordentlich, das passt sehr gut zu ihrer Person. Warum sollte man nochmal Rasen aussehen, wenn man vor Ort abzutauchen, damit die Nachmieter einen schönen Rasen haben? Also würde ich zumindest nicht machen. Ja. Da wäre ich zu sparsam für.
Teuer Rasensaat.
Ein Mietvertrag lag noch auf dem Tisch. Warum sollte sie sich mit ihren Mietern beschäftigen? Also so nach mir die Sintflut, ich hau jetzt ab. Das kümmert mich, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht, Bürokratie. Ja. Dagegen sprach auch gegen ein Verschwinden ein Freiwilliges, dass sie ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Familie hatte. Also es gab keinen Grund, warum sie sich davon abwenden sollte. Es gab regelmäßig Besuche in Oldenburg und auch in Polen, telefonischen Kontakt etc. Und aus dieser Summe an Gründen ist die Polizei sehr schnell davon ausgegangen, dass sich ein Verbrechen vorliegt.
Obwohl man ja sagen muss, vor Ort war jetzt erstmal keine Spur davon, dass da irgendwas Schlimmeres passiert ist, ne?
Genau, es wurden keine Blut-DNA-Spuren, keine Spuren, die auf dem Kampf hindeuten, gefunden. Das blieb alles sehr mysteriös. Und die Polizei hat dann auch schnell eine Belohnung ausgesetzt, um eben mehr zu erfahren.
Kurze Werbung. Bevor wir jetzt mit dem Fall weitermachen, möchte ich euch noch auf den Werbepartner dieser Folge hinweisen. Wer diesen Podcast kennt, der kennt sicherlich auch schon die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut doch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Werbung Ende.
Und es dauert ja auch gar nicht lange, da gibt es zumindest eine erste Spur für die Ermittlerinnen und Ermittler, denen sie dann nachgehen können.
Es ist die Spur des Geldes, der sie dann nachgehen, weil nämlich noch an dem Tattag, an dem 24. Juni, von dem wir ausgehen, Geld abgehoben wurde von Danutas Konto mit ihrer EC-Karte. Und zwar um 23.15 Uhr, also kurz vor Mitternacht, wurde bei der LZO-Filiale in Krusenbusch Geld abgehoben. Die ist ca. 800 Meter von dem Haus entfernt, die zu der Danuta regelmäßig ging und die auch Leute kennen können, die sie vielleicht regelmäßig besuchen und die sie kennen. Und nochmal um 3.07 Uhr.
Also am nächsten Tag.
Direkt am nächsten Tag. Warum, kann man sich fragen. Es wurde jeweils der Maximalbetrag abgehoben. Das heißt, wer möglichst schnell viel Geld haben möchte, kurz hintereinander den Maximalbetrag, Mitternacht dazwischen, neuer Tag.
Konnte man zweimal 1.000 Euro abheben.
Genau, hat man schon mal 2.000 Euro in der Tasche. So, jetzt haben wir natürlich in Bankfilialen noch immer Überwachungskameras. In diesem Fall ist das ein bisschen tricky, weil in dieser Filiale keine Frontalkamera ist. Wenn also jemand Automaten steht, kann man das Gesicht schon mal nicht sehen. Was man aber sehen kann auf einem Überwachungskamerabild ist, dass da eine sehr wahrscheinlich männliche Person steht, also nicht Danuta, die eine hüftlange schwarze Jacke trägt mit Kapuze und eine weite dunkle Hose und eben aber kein Gesicht.
Auch dieses Bild der Überwachungskamera haben wir vorliegen, die wir jetzt einmal zeigen können. Ich glaube, es wird relativ schnell klar, dass das nicht Danuta sein kann. Das scheint jedoch eher eine männliche Person zu sein. Und die Spur des Geldes führt dann ja auch noch etwas weiter als nur bis zu dieser Bankfiliale in Krusenbusch.
Genau, da müssen wir zeitlich einmal ein Stück in die Zukunft springen, weil nämlich später sich polnische Ermittler auch in Oldenburg gemeldet haben, die eine ähnliche Aufnahme hatten und wo auch dann ein Auto zu sehen war, ein schwarzer Ford Focus. Und die Spur dieses Autos deckt sich dann mit dieser Spur des Geldes. Das konnte dann entsprechend verfolgt werden über automatische Kennzeichenerfassung, über polnische Mautstellen. Und so konnte man feststellen, dass wenig später auch mit Danutas EC-Karte dann Geld in Polen abgehoben wurde bei zwei Filialen in Sroda und Znin. Das sind zwei Orte in Polen. Und da wurde jeweils in Summe an 26. Juni, also zwei Tage später, nochmal 1.000 Euro abgehoben. Das heißt, wir haben an drei Tagen jeweils 1.000 Euro, die da abgehoben werden.
Während die Ermittlungen dann weiterlaufen auf Hochtouren, kommt es dann in Bremen zu einer sehr wichtigen Entdeckung.
Da vergehen allerdings einige Monate. Genau, hier haben wir schon ein Bild dazu. Es ist ja erstmal nur diese Spur des Geldes vorgelegen. Und da ist nicht viel passiert, obwohl die Polizei davon ausging, es ist ein Verbrechen und dann ermittelt man natürlich auch mit Nachdruck. Aber da konnten sie erstmal nicht weiter viel dazu finden. Und dann am 14. Februar 2018, also schon 9 Monate nach Danutas Verschwinden, ist dann eben dieser champagnerfarbene, auffällige Mercedes gefunden worden. Und zwar unter einer Autobahnbrücke in Bremen. Dieses Auto hatte dann keine Nummernschilder mehr, die wurden also abgeschraubt. Es war eingestaubt, muss also schon länger dort gestanden haben und sich nicht mehr bewegt haben. Und es war in der Nähe des Flughafens bzw. des ZOB. Da war dann auch wieder die Frage, könnte sie vielleicht doch untergetaucht sein? Hat sie sich vielleicht von dort per Flugzeug ins Ausland abgesetzt oder ist mit einem Fernbus irgendwie abgehauen? Da gab es eine Sache, die da deutlich dagegen sprach. Bei diesem Auto waren die Sitzbezüge rausgeschnitten. Warum macht man das, wenn man abhaut? Noch schnell die Sitzbezüge machen?
Macht keinen Sinn, ja, genau. Wenn man da selber dahin fährt und sagt, jetzt bin ich weg, ist doch egal, dann macht man das halt nicht.
Genau. Und diese Information, die sehr wichtig für die Ermittler war, haben sie erstmal ziemlich lange zurückgehalten. Und das ist auch sehr relevant für unseren Fall. Da kommen wir später dann noch zu, dass diese Information nicht an die Öffentlichkeit gegeben wurde.
So ruhig im Hinterkopf behalten, aber auch in Polen, du hast es gesagt, wurden ja auch in Bankfilialen mit ihrer Karte Gelder abgehoben. Da wird es ja sicher auch Überwachungskameras gegeben haben. Hatten die denn jetzt bessere Bilder geliefert?
Ja und nein. Es gab dort immerhin eine Frontalkamera. Da war dann ein bisschen mehr dadurch zu sehen. Allerdings hat der auch wiederum Mann, den man dort gesehen hat, einen Mundschutz getragen, also wie so eine Corona-Maske quasi, und eine Brille und hatte eine Kapuze ins Gesicht gezogen. Was noch spannender war an dieser Aufnahme, war, dass dort noch ein zweiter Mann zu sehen war. Bisher hat man ja nur diesen einen von der LZO-Filiale und jetzt taucht plötzlich ein zweiter Mann auf, der dort gefilmt wurde. Mit den Bildern dieser beiden Männer und dieses schwarzen Ford Focus, mit dem sie mutmaßlich ja von Oldenburg dann nach Polen gefahren sind, ist die Polizei dann nochmal in die Öffentlichkeit gegangen. Da reden wir jetzt allerdings schon von Mai 2018, also fast ein Jahr nach Danutas Verschwinden und auch mehrere Monate, nachdem dieser Mercedes gefunden wurde.
Denn auch bei dem Mercedes, du hast gesagt, es wurde was rausgeschnitten, gab es jetzt keine Blutspuren, DNA-Spuren oder ähnliches, was neue Ermittlungen ergibt. Und das war jetzt so langsam der Punkt, wo die Ermittlerinnen und Ermittler vor so einem Rätsel standen, dass sie gesagt haben, wir veröffentlichen jetzt die Bilder, die wir haben von den zwei Männern, von dem Ford Focus. So eine Art letzter Strohhalm. Was können wir jetzt noch versuchen? Gibt die Bevölkerung irgendwelche Hinweise auf die Person, das Auto? Kennt das jemand? Hat das was gebracht? Hatte das Erfolg?
Ja, es war tatsächlich der Durchbruch in den Ermittlungen, nachdem sie davor ja oft noch stecken geblieben sind. Es gab mehrere Verdächtige schon davor in dem Fall, beispielsweise ein Nachbar oder auch ein enger Verwandter, die dann letztlich allesamt unschuldig waren, also zu Unrecht verdächtig waren. Und gerade dieser Nachbar, der zeitweise selber im Fokus der Ermittler stand, der war dann entscheidend, dass hier ein Durchbruch gelungen ist. Er hat ursprünglich auch Danutas Familie informiert und hat dann, als er diese Bilder gesehen hat von den Ermittlern, gesagt, ja, ich glaube, ich kenne diesen Mann und ich kenne auch das Auto und dass er dieses Auto fährt, das dann Zusammenhang ist. Warum sagt er das jetzt erst, könnte man sich fragen. Er hat den Ermittlern glaubhaft gemacht, dass er Angst vor dem Mann hatte, denn er wusste von diesem Mann, dass dieser schon mal gesessen hatte wegen Totschlags.
Jetzt ist natürlich die Frage auf der Hand, wen hat er da auf dem Bild? Er kann, können es mal wegnehmen, haben auch ein Bild von dem Mann, der wird später dann auch vor Gericht stehen.
Er war sich ziemlich sicher, dass es sich da um einen Mann namens Marek handelt und dass der eben auch diesen Ford Focus fährt. Er hat gesagt, Statur, Brille, Augenpartie, das alles würde passen.
Was hat dann die Polizei mit diesem Hinweis gemacht? Also jetzt der Hinweis aus der Bevölkerung, ich glaube, diesen Mann zu erkennen. Wie haben Sie darauf reagiert?
Sie sind dem natürlich nachgegangen. Da sind wir jetzt beim 13. Juni 2018, also quasi fast schon der Jahrestag von Danutas Verschwinden. Da wurde Marek festgenommen. Er hat in Schwerte gewohnt, im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen, also eigentlich nicht ganz um die Ecke. Das war sein Wohnort zu der Zeit und er wurde dann später auch in U-Haft nach Oldenburg überführt. Bei seiner Festnahme ist seine Wohnung durchsucht worden. Und man hat dann einen Taschenkalender gefunden aus dem Vorjahr. Fein säuberlich, für jeden Tag alles aufgeschrieben, was er gemacht hat. Und ja, da fehlten halt zwei Seiten, der 24. und 25. Juni.
Ich glaube, jetzt ist mal der Moment, wo wir ein bisschen mehr über Marek sprechen müssen. Wen hat die Polizei jetzt hier genau festgenommen?
Marek ist zum Zeitpunkt, als Danuta verschwunden ist und ich meine auch noch, als er festgenommen wurde, 57 Jahre alt. Er ist ebenfalls gebürtig aus Polen. Hat ursprünglich Automechaniker gelernt, ist in den 80er Jahren vor dem Kommunismus geflüchtet nach Deutschland gekommen, dort auch politisches Asyl bekommen, war zwischenzeitlich dann noch 4 Jahre in der französischen Fremdenlegion, auch das wird uns noch später beschäftigen, ist dort wohl auch als Scharfschütze ausgebildet worden und hatte unter anderem Einsätze in Französisch-Guyana, also in Südamerika. Das heißt, der Mann dürfte ordentlich was drauf haben, was so schwierige Lebenssituationen und Grenzsituationen angeht und auch gewisse Fähigkeiten haben. Er hat dann in Deutschland in Schwerte gelebt, hat dort geheiratet, eine Tochter bekommen. Allerdings hat die Ehe nicht lange gehalten, wie auch spätere Beziehungen bei ihm. 1993 ist er dann zurück nach Polen gegangen, hat dort als Kaminbauer gearbeitet, nach seinen Angaben wohl relativ erfolgreich. Hatte in der Zeit auch diverse Partnerinnen, die immer wieder allerdings ihn verlassen haben. Und zwischen 2016 und 2017 ungefähr muss er dann wohl in Oldenburg aufgetaucht sein. Und war dort, bevor diese Sache mit Danuta ins Gespräch kam, für ein älteres Ehepaar als Pfleger zuständig, zusammen mit seiner Partnerin.
Also eine ziemlich sprunghafte Vita, würde ich das mal beschreiben.
Definitiv.
Und wir haben jetzt auch alle nicht vergessen, dass der Nachbar Angst vor ihm hatte, weil er auch von einem Tötungsdelikt gesprochen hat. Jetzt müssen wir mal darüber reden. Was meinte er damit?
Im Dezember 1994, da ist Marek gerade nach dem Fall des Kommunismus ja wieder zurück in Polen, stirbt in einem Hotel in Polen ein deutscher Versicherungsvertreter. Und dieser Versicherungsvertreter ist ein Geschäftspartner von Marek. Man hatte sich dort im Hotel zu einer Art Gelage, zu einer Feier getroffen mit zwei anderen jungen Männern. Es kommt dort zum Streit. Der deutsche Versicherungsvertreter bekommt einen Schlag über den Kopf. Marek, so kann man es später im entsprechenden Urteil aus Polen nachlesen, soll ihn erwürgt haben, einen Plastiksack über den Kopf gezogen haben und entsprechend gab es auch dort keine Spuren. Er ist dann aber verurteilt worden vor dem Landgericht Posen wegen Totschlags und hat 25 Jahre Haft bekommen. Von denen hat er allerdings nur 21 abgesessen und ist dann auf Bewährung rausgekommen.
Wieso ist er rausgekommen? Also wie kann man dann plötzlich auf Bewährung rauskommen?
Es ist wohl so gewesen, dass ein Belastungszeuge, also einer der beiden jungen Männer, die dort noch mit dabei waren, wohl dann später gesagt hat, nein, ich habe gelogen, das ist doch nicht so gewesen. Lass ich jetzt mal so stehen. Marek hat diese Geschichte, dass eben dann diese Wendung in diesem Fall gab, natürlich schamlos ausgenutzt. Er hat einer großen deutschen Tageszeitung, deren Namen ich jetzt nicht sage, ein Interview gegeben unter dem Titel "Ich saß 20 Jahre unschuldig im Knast". Also den kann man heute auch noch nachlesen mit Bild von ihm.
Er hat es versucht quasi zu vermarkten, seine Geschichte. Dann war auch schnell das Wort Justizskandal benutzt. Aber wenn du sagst, der Belastungszeuge hat seine Aussage revidiert, gilt er dann als unschuldig? Ist er unschuldig?
Nein, das ist nur seine Version der Geschichte. Er hat das so für sich hingebogen. Er hatte versucht, gegen seine Verurteilung Wiederaufnahmeanträge zu stellen, 2002 und 2006. Und die sind jeweils vom obersten Gericht in Warschau abgewiesen worden. Das heißt, als er nach Oldenburg kommt, als er auch in Schwerte gelebt hat, gilt er schon als rechtskräftig verurteilter Totschläger.
Wann ist er dann in Oldenburg aufgetaucht? Ich glaube, das war dann kurz nach seiner Freilassung auf Bewährung, ne?
Genau, das war direkt danach. Er war quasi in Polen auf Bewährung und ist in dieser Zeit nach Oldenburg gekommen. Jetzt hatten wir ja gerade schon diese Wendung dieser Belastungszeuge, der seine Aussage zurückgenommen hat. Es gibt die Vermutung, dass er wohl unter Druck gesetzt wurde, womöglich von Marek. Das ist allerdings nie bewiesen worden. Da bewegen wir uns bei Spekulationen. Marek hat allerdings nicht nur Wiederaufnahmeanträge gestellt in seiner Haftzeit in Polen. Er hat auch versucht, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerden einzureichen. Die sind fast alle abgelehnt worden, bis auf eine, die allerdings nichts mit seiner Tat zu tun hat, sondern mit den Haftbedingungen und wegen Überbelegung in den polnischen Gefängnissen. Also da war einfach die Situation in den Gefängnissen nicht gut. Da hätte er umgerechnet um 3.300 Euro bekommen. Die wollte er dann allerdings nicht haben, weil das war ihm zu wenig.
Wir haben jetzt festgestellt, auch über den Nachbarn, über andere Geschichten, dass er vielleicht durchaus Menschen einschüchtern kann. Was ist er denn sonst noch für ein Typ? Wir haben jetzt viel über die Vita gesprochen, aber was ist das für ein Mensch?
Als er in Schwerte festgenommen wird, wird natürlich nachgeguckt, so ist er schon bekannt. Er ist bekannt, er ist schon der Polizei aufgefallen. Wir hatten ja erwähnt, er hat um den Dreh, als er nach Oldenburg kam, ein älteres Paar gepflegt, zusammen mit seiner Partnerin. Der Pflegedienst, bei dem er da angestellt war, wusste nichts von seiner Vorgeschichte, also von seiner Verurteilung beispielsweise. Marek wusste hingegen, dass dieses Paar sehr gut situiert ist. Er hat dort zunächst mit seiner Partnerin im Obergeschoss gelebt, hat die Leute gepflegt, das hat alles gut funktioniert. Dann irgendwann kam er mit der Idee, er würde doch gerne Erbe des Paares werden wollen.
Klar.
Würde ich jetzt nicht machen, wenn man mich pflegt und so.
Also ist vielleicht der falsche Ansprechpartner als Pflegekraft, dass ich
vor allem, wenn man kurz vorher erst angefangen hat zu arbeiten, dann sofort erben zu wollen von einem gut situierten Paar, macht man sich vielleicht verdächtig. Er wollte auch mehr Lohn haben. Er ist dann einmal mit dem Mann, den er gepflegt hat, der wohl schon ein bisschen dement gewesen sein soll, zu einer OLB-Filiale gegangen, um dort mehrere tausend Euro abzuheben. Das hat den Bankmitarbeiter dann irgendwie auch stutzig gemacht. Der hat die Berufsbetreuerin von Marek verständigt, woraufhin er und seine Partnerin gekündigt wurden.
Erstmal gut reagiert von dem Bankmitarbeiter.
Gut reagiert und da bekommen wir schon erst einen Einblick, wie Marek so tickt. Eine kuriose Geschichte oder Anekdote dazu würde ich noch gerne erzählen. Marek hat versucht, eine wertvolle Modellbausammlung dieses Paares zu veräußern und hat sich dort die Mühe gemacht, einen Katalog anzulegen, Dokumente anzufertigen, also zu fälschen, die ihm dann entsprechend ausweisen, dass er das Geschenk bekommen hat und dass er diese Sammlung veräußern darf. Also er ist da wirklich gewieft in seinem Vorgehen.
Also ungefähr stand da drin, ja, hiermit übertrage ich diese Sammlung Marek und er darf damit machen, was er will, hat sich als gefälscht rausgestellt. Aber ich höre so ein bisschen daraus, dass das Thema Geld bei ihm so ein wiederkehrendes Thema ist. Ist das so?
Das ist definitiv so. Wir hatten es ja schon von seinen ständig wechselnden Bekanntschaften. Von denen wollte er auch ständig immer wieder Geld haben, hat sich hohe Summen leihen wollen, mal 1.000 Euro. Bei Danuta, die er dann ja auch kennengelernt hatte, waren es auch mal 5.000 Euro, die er haben wollte, aber nicht bekommen hat. Teils hat er dann zurückgezahlt, wenn er mal was bekommen hat, teils aber eben auch nicht. Er hat natürlich diese Unschuldsgeschichte aus Polen versucht auszubreiten und sah sich als Held oder als Opfer darzustellen. Gleichzeitig ist nicht nur seine Bekanntschaften sehr sprunghaft, sondern auch seine berufliche Situation. Er hatte immer wieder Gelegenheitsjobs gehabt, kam ständig mit neuen Geschäftsideen um die Ecke, die dann in der Regel aber nichts geworden sind. Seine Lebenspartnerin, jetzt wird's spannend, hat er auch versucht, Lebensversicherung anzudrehen, kurz nachdem er sie kennengelernt hat. Das haben die natürlich nicht gemacht.
Also sehr gut.
Nach dem dritten Date so, hey, na, unterschreib doch mal so.
Wir verstehen uns doch so gut. Schreib doch mal hier.
Dann sind bei denen aber auch wieder Gegenstände, Wertgegenstände verloren gegangen, also verschwunden. Ne? Und Marek hat sich rausgeredet, ich habe damit nichts zu tun. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zur spannendsten Anekdote, bevor wir wieder zu unserem eigentlichen Fall zurückspringen. Da gibt es diese Geschichte mit Mareks Vater.
Was ist da passiert?
Mareks Vater soll bei einem Spaziergang in einen Fluss gefallen sein, und zwar in Belgien. Marek erzählt die Geschichte, er hätte dort, sie wären spazier gegangen, es wäre windig gewesen, der Vater hätte den Schirm aufgespannt und sei dann ins Wasser geweht worden.
Muss ganz schön stürmisch gewesen sein.
Muss stürmisch gewesen sein und ein Ex-Fremdenlegionär, der da nichts tun kann, für Grenzsituationen ausgebildet und dann passiert sowas, ist aber schade.
War windig.
Wie es so bei allen seinen Lauf nimmt, hat natürlich auch Mareks Vater kurz vorher eine Lebensversicherung abgeschlossen auf seinen Sohn.
Und er hat unterschrieben
und eine Versicherung hat tatsächlich auch gezahlt. Die andere, und da kommen wir jetzt wieder zurück nach Oldenburg, hat allerdings nicht gezahlt. Und eine Versicherung aus Münster, und die hat sich dann in den Prozess gesetzt, weil sie diesen Menschen doch mal näher kennenlernen wollten. Weil sie auch davon ausgehen, dass Marek hinter dem Mord an seinem Vater stehen könnte.
Also es passieren schon viele ungewöhnliche Dinge in seinem Leben, um das vielleicht mal so zu formulieren. So
könnte man es auch sagen.
Aber wie kommt Belgien jetzt plötzlich ins Spiel? Weil Marek, Schwerte, Oldenburg, Polen, was hat jetzt auf einmal Belgien damit zu tun?
Da kommen wir wieder auf das Thema Geld. Leute, die sich gerne mal Geld leihen, Geld brauchen, Geld schnell ausgeben, vielleicht nicht so gut mit Geld umgehen können, sind tatsächlich häufig auch Lottospieler. Und so war auch Marek Lottospieler. Hat dort versucht, sein Glück zu machen. Und in Deutschland hat das wohl nicht geklappt. Er wollte gerne den Euro-Jackpot gewinnen. Also auch nicht gerade das kleinste Ziel. Und deswegen war er häufiger in Belgien, weil da hat er wohl einfach bessere Chancen für sich gesehen. Um es mal anschaulich zu machen, er ist da ungefähr 200 Kilometer hingefahren und hat für ungefähr 200 Euro Lottoscheine gekauft. Das hat er durchaus mal hin und wieder gemacht.
War es denn erfolgreich zumindest? Hat er mit Geld verdient?
Ist zumindest nicht bekannt. Vielleicht hat er deshalb noch mehr Geld gebraucht und dann auch andere Dinge in Erwägung gezogen.
Kurze Werbung. Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss. Werbung Ende.
Kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Fall. Wie hat er denn dann Danuta überhaupt kennengelernt?
Da sind wir jetzt im Frühjahr 2017. Da hat er sie wahrscheinlich über die polnische Community in Krusenbusch kennengelernt. Es gab da auch ein polnisches Geschäft, wo sich die Leute gerne getroffen haben. Und vermutlich hat auch er sie dann irgendwo da kennengelernt oder über Nachbarn. Er wusste sehr schnell, dass sie vermögend war. Also vielleicht auch, weil sie mit den Ringen überall am Finger
anlief.
Oder es hat sich rumgesprochen, dass sie halt diese drei Häuser hat. Er war da bestimmt auch gut darin, sowas rauszufinden. Er soll sich ihr regelrecht aufgedrängt haben, versucht haben, sogar ihr Partner zu werden, heißt es. Sie fand ihn allerdings von Anfang an suspekt und hat eigentlich immer versucht, soweit sie es konnte, Abstand zu halten. Aber wenn man jemanden wie Marek vor sich hat, dann ist der nun mal sehr hartnäckig. Er ist vor ihrer Tür ständig aufgetaucht, hat so lange geklingelt, bis sie aufgemacht hat, hat den Kontakt gesucht, aktiv gesucht, drängend gesucht. Und ein paar Wochen hat er es sogar geschafft, ihr Untermieter zu werden, bis sie ihn dann wieder rausgeschmissen hat. Er soll auch von diesen Geldverstecken gewusst haben, von denen wir gesprochen haben, wenn es sie denn gab. Und das ist natürlich für jemanden wie Marek, oh toll, ganz viel Bargeld, ein gefundenes Fressen. Ein Zeuge hat wortwörtlich gesagt, dass er sie sich schnappen wolle, dann würde es ihm gut gehen. Das soll er ihm gegenüber gesagt haben.
Also Marek hat ja schon sehr deutlich offenbar erzählt, dass er sich an Danuta ranhängen möchte. Dieses Bargeld, was ja angeblich in den Kissen gewesen sein soll, den Kopfkissen, das wurde auch, kann man auch schon mal vorwegnehmen, nie gefunden. Es gibt es nicht mehr. Jetzt springen wir nochmal zurück. Marek wurde dann ja festgenommen in Schwerte mit dem Vorwurf, du hast Danuta getötet. Wie hat er auf diese schweren Anschuldigungen überhaupt reagiert?
Er hat erstmal alles abgestritten und gesagt, dass er Danuta gar nicht kennen würde. Als er dann nach Oldenburg überführt wurde, hat er ein paar Vernehmungen später eingeräumt, ja gut, also ein paar Mal hat er sie wohl gesehen, aber er sei unschuldig. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem interessanten Detail bei dem Mercedes-Fund. Das spielt nämlich jetzt wieder eine Rolle. Bei den ersten Vernehmungen hat er von sich aus erwähnt, dass bei dem Auto Sitzbezüge abgeschnitten wurden. Damit hat er dann quasi Täterwissen offenbart, denn diese Information wurde von der Polizei versteckt.
Also wurde nicht öffentlich gemacht.
Nicht gemacht, ja. Genau, wurde nicht bekannt gegeben. Damit konnte er das nur gewusst haben, wenn er dabei war oder es irgendwie direkt erfahren hat.
Und das war dann auch mit ein entscheidender Grund, weshalb er dann in U-Haft gekommen ist. Und ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt in U-Haft sitze, eines Mordes bezichtigt werde, dann würde ich mir eine Verteidigung zulegen und eine Strategie zurechtlegen, wenn ich davon überzeugt bin, ich bin unschuldig, dass das auch rauskommt. Doch Marek tickt da ein bisschen anders, er hat einen anderen Weg gewählt. Was hat Marek gemacht?
Marek ist unter die Briefeschreiber gegangen, könnte man mal so salopp sagen. Er hatte sich ja in Polen schon an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach gewandt. Das hat er auch aus der U-Haft in Oldenburg versucht. Er hat sich an das Landgericht Oldenburg mehrfach gewandt, an die Staatsanwaltschaft, später im Prozess dann auch an den Vorsitzenden Richter Sebastian Bürmann. Aber Bürmann hat ihn dann humorvoll seinen Brieffreund genannt. Ich glaube, der hat sich nicht wirklich gefreut, dass er ständig Post von ihm bekam.
Und da schon der Richter mal sagt, ne?
Genau, und natürlich hat er auch, wie schon früher, sich an die Medien gewandt, hat uns die MWZ angeschrieben und stets seine Unschuld beteuert.
Also es kamen auch Briefe bei der Nordwestzeitung an. Das ist natürlich jetzt spannend, weil es wurden auch Artikel mit dem Inhalt veröffentlicht. Was hat er denn dann der NWZ in dem Brief geschrieben?
Da sind wir jetzt im August 2018, also 2 Monate nach seiner Festnahme. Damals wurde noch intensiv nach Danutas Leiche gesucht, weil man inzwischen davon ausging, dass sie tot ist. Und ich lese mal kurz ein Zitat aus diesem Brief vor, das ist eigentlich sehr erhellend. Jetzt weiß ich, wer hinter ihrem Verschwinden steht. Dazu noch wäre ich imstande, falls die Frau nicht mehr lebt, den Ort zu bestimmen, an dem sie von den Tätern versteckt wurde. Ganz nebenbei hatte auch noch der Staatsanwaltschaft fehlendes Interesse und Verschwendung von Steuergeldern vorgeworfen, aber das ist, glaube ich, so der zentrale Aspekt, muss man erstmal so verdauen.
Ja, und das ist ja wirklich eigentlich unglaublicher Zündstoff, den er da in diesem Brief andeutet. Er sitzt, muss man ja bedenken, schon da Monate in U-Haft, schreibt diesen Brief der Tageszeitung vor Ort und will in U-Haft, wie auch immer, erfahren haben, ich kenne Hintergründe dieser Tat, ich kenne womöglich Täter. Also was hat denn seine Verteidigung überhaupt dazu gesagt? War das abgesprochen?
Nein. Also denen hat das natürlich gar nicht gefallen. Er hatte 2 Verteidiger zu dem Zeitpunkt. Die waren eigentlich auf Zurückhaltung bedacht, wie man das vor allem bei so schweren Vorwürfen natürlich macht. Man sagt erstmal gar nichts. So, halt die Klappe, sag gar nichts. So, wir klären das und versuchen, dich rauszuhauen. Diese Strategie ist natürlich völlig zerschossen worden. Ein Verteidiger hat später sein Mandat niedergelegt. Der wollte sich das nicht antun. Kann man verstehen. Aber am Ende muss es ja einer machen. Einen Pflichtverteidiger braucht man immer. Ja, dieser Brief hat natürlich Fragen aufgeworfen. Also, dass er da so an die Öffentlichkeit geht und wie will er das erfahren haben? Woher will er die Täter gekannt haben? Hat er aus der JVA heraus mit ihnen telefoniert?
Ja, das sind die ganzen Fragen, die sich da irgendwie anschließen. Hat der Marek denn aber auch dann Antworten geliefert auf diese Fragen?
Da müssen wir jetzt in seinen Charakter ziemlich tief reingucken. Marek, das ist, glaube ich, schon deutlich geworden, ist sehr mitteilungsbedürftig. Er wurde später als notorischer Lügner eingestuft. Er hat schon während der Ermittlungen wildeste Theorien und Angaben verbreitet und später auch im Prozess. Teilweise wurde er deswegen sogar in Einzelhaft verlegt, nicht weil irgendwas gewesen wäre, sondern weil einfach Mithäftlinge so von ihm genervt waren und er sie beeinflusst hat. Der hat ihren Familien dann auch teilweise gedroht, hat ihnen neue Identitäten versprochen. Einem Mithäftling, der auch als Zeuge ausgesagt hat, dem hat er gesagt, hey, deine Frau lebt doch in Brasilien, kannst du ihr nicht sagen, sie soll sich als Danuta ausgeben und dann kriegen wir das hier schon hin.
Nochmal clever.
Nochmal clever. Ja, eine Geschichte, die ich auch sehr spannend finde, die eigentlich sehr deutlich macht, wie das so alles abläuft. Er hat vorgegeben, dass er ein Hotel eingecheckt hätte und dort unter falschem Namen gewesen wäre. Das konnten die Ermittler klären, weil seine Handydaten was ganz anderes gesagt haben. Also er war nicht in Dortmund zu dem Zeitpunkt, nämlich am 24. Juni 2017, sondern in Oldenburg, hat dort auch unter seinem Namen eingecheckt. Und so zieht sich das durch den ganzen Prozess. Also das fällt dann auch in diesem Fall zum Beispiel auf, er hat sich dann einfach eine neue Geschichte ausgedacht. Ah nee, stimmt, das war doch nicht so, es war doch anders. Ich bin doch da gewesen und ja, genau, und ja, es war Quatsch, was ich davor erzählt habe. Und so zieht sich das eigentlich, er denkt sich neue Erklärungen aus und versucht das zu umschiffen, was davor widerlegt wurde.
Also quasi alles, was irgendwie mal in seiner Theorie widerlegt wurde, dann hat er auf einmal eine neue, abstruse Geschichte parat, die dann wieder widerlegt wurde. Und das war quasi so eine wiederkehrende Herleitung.
Genau. Ein anderes Beispiel da noch zu, ein Nachbar von Danuta hat er beschuldigt, dass er es gewesen sei. Der hätte eine Affäre mit Danuta gehabt und dann wäre ein Streit passiert und dann hätte der das wohl gemacht. Hat sich als Quatsch rausgestellt, weil Danuta nach dem Tod ihres Mannes überhaupt keine Beziehung wollte, gar nicht mit wem. Es gab sogar schon ein Doppelgrab, wo sie dann hätte beerdigt werden sollen, wenn sie irgendwann stirbt.
Neben dem Mann dann
halt. Neben dem Mann, also sie hatte keinerlei Interesse an irgendeiner Beziehung. Ja, was hat Marek gesagt, als man ihn damit konfrontiert hat? Er hat gesagt, na ja, das sei eine einfache Möglichkeit gewesen, dem Mann das anzulassen, aber jetzt müsste er sich wohl bei dem Nachbarn entschuldigen und dessen Frau.
Trotzdem gab es natürlich auch Suchaktionen nach Danuta, von der wir auch Bilder jetzt zeigen können.
Genau, es gab mehrfach Aktionen, wo dann Leichenspürhunde, THW etc. das ganze Programm zum Einsatz kam. An verschiedensten Orten auf den Bildern sehen wir die Soko Dali, also entsprechend an den Initialen von Danuta, die auf einem Waldstück rund um den Truppübungsplatz in Bümmerstede sucht, also unweit auch von Danutas Haus am Oldenburger Stadtrand. Auch diese Suche, wie jede andere, ist bisher ergebnislos verlaufen und ja, es gibt einfach zu viele Orte, an denen sie potenziell sein könnte und man kann Marek nicht wirklich glauben, dass er diesen Ort kennt. Es kann einfach sein, dass er das nicht weiß. Warum weiß er das nicht? Er ist immer mit Navi hier gefahren, er hat keine Ortskenntnis in Oldenburg. Die Tat dürfte sich am Abend zugetragen haben.
Oder in der Nacht wahrscheinlich, genau, ja.
Genau, später wurde im Gericht auch festgestellt, dass Marek über keine gute Orientierung verfügt.
Also es wurde festgehalten gerichtlich, dass er offenbar wirklich keine gute Orientierungssinn hat. Aber du hast jetzt schon mal den Prozess mal angesprochen. Lass uns doch mal zu denen kommen, denn er musste sich ab Dezember 2018, also rund 1,5 Jahre nach dem Verschwinden von Danuta, vor dem Schwurgericht des Landgerichts Oldenburg verantworten. Wie lief dieser Prozess und wie hat sich auch Marek dann vor den Richtern, vor der Staatsanwaltschaft in dem Prozess präsentiert, verhalten?
Das war ein sehr besonderer Prozess. Wir müssen uns nochmal vor Augen halten. Wir haben es hier mit einer Mordanklage ohne Leiche zu tun und damit fehlt ja das wichtigste Beweisstück schlechthin. Also, dass jemand getötet wurde, sieht man ja daran, dass jemand tot ist. Solche Fälle gibt's, aber es gibt sie eher selten. In anderen Fällen, in denen das so war, haben sich Leute auch durchaus verteidigen können. Also es gibt Menschen, die wurden freigesprochen, wo vieles dafür sprach, dass sie jemanden umgebracht haben und die sind aber dann freigekommen. Und man muss natürlich damit rechnen, dass sowas ja auch passieren kann, wenn man jemanden vor Gericht stellt und keine Leiche präsentieren kann. Was hat Marek noch kurz vor dem Prozess gemacht, bevor wir zum eigentlichen Prozess kommen? Er hat sich nochmal an die NWZ gewandt.
Haben nochmal einen Brief bekommen.
Nochmal einen Brief bekommen, beziehungsweise sogar ein Interview in der JVA geführt. Er hat gesagt, ja, Danuta lebt. Sie hat aber wohl familiäre Probleme, hat er gesagt, wegen ihres Vermögens. Also da soll es wohl Streit mit der Familie gegeben haben. Und er hat ihr helfen wollen zu verschwinden und er hätte sie für sie Geld abheben sollen. Und dann sollen sie mit zwei Autos nach Bremen gefahren sein und Danuta hätte sich in die Dominikanische Republik verabschiedet.
Auch schön da, ne?
Auch schön dort, ja. Kann man mal machen.
Ja. Also es war halt einfach nicht realistisch.
Es war nicht realistisch und wir können vielleicht schon mal auch vorwegnehmen, es wurde später festgestellt, dass Marek diese 1.000 Euro, die er jeweils abgehoben hat, direkt auf sein eigenes Konto eingezahlt hat. Also nichts für Danuta.
Sondern direkt danach bei ihm gelandet.
Genau. Ja, der hat das Gericht dann später als Bühne für sich genutzt, hat quasi diese Geschichten weitererzählt, hat dann eine One-Man-Show gemacht. Sein Verteidiger war dann quasi nur noch mehr der Statist nebenbei. Inzwischen der dritte Verteidiger übrigens. Zwei haben sich schon verabschiedet.
Der Pflichtverteidigen haben eigentlich den leichtesten Job, ne?
Nicht der leichteste Job. Der Staatsanwaltschaft hat mir neulich erzählt, er hat ihn nicht
beneidet um den Job.
Also muss wohl ein armes Schwein gewesen sein, aber er hat sein Bestes wohl gegeben.
Das schon die Staatsanwaltschaft sagt über den Verteidiger.
Das will was heißen. Man ist ja eigentlich da sehr respektvoll.
Ja.
Ja, Marek hat Staatsanwaltschaft und Gericht immer wieder angeblafft vor Gericht, auf seiner Unschuld beharrt, erzählt dann, dass er noch einen Pass für Danuta hätte besorgt hätte, über einen alten Freund bei der Fremdenlegion, damit sie eben auswandern könnte. Und ja, aber diesen Freund, da hatte er nur einen Vornamen und den könnte man leider nicht mehr erreichen. Die Staatsanwaltschaft ist dem wie allem nachgegangen. Man geht davon aus, dass es den Menschen nicht gibt.
Wir haben auch noch mal einen Auszug, wie er sich vor Gericht präsentiert hat, den ich jetzt mal vortragen kann. Denn es ist jetzt rausgekommen, dass er sehr mitteilungsbedürftig war. Das hat sich vor Gericht nicht geändert. Und was er dann zum Beispiel in seiner Verteidigung gesagt hat, das kann ich jetzt mal vortragen. Zur Vernehmung wurde ich hungrig und ohne Medikamente gebracht. Also ich befand mich dann in Amok, war krank, gestresst, unausgeschlafen. Man hat mir einen Mord eingeredet. Die völlige Isolation in einer Zelle ohne eine Möglichkeit, ein Fenster zu öffnen oder die Zelle zu durchlüften, ist für mich wie ein Mord, wie eine Tötung. Für mich eine schwer herzkranke Person. Ich hatte einen Mangel an Bewegung und Spaziergängen, dass ich ohne Grund in einen Bunker gebracht wurde, wo ich auf Beton schlafen musste, auf einer dünnen Matratze, in Papierbekleidung, ohne Bettwäsche, Kissen und Decke. Monitoring, 24 Stunden, Lärm von Ventilatoren, auch 24 Stunden lang. Dieser Lärm hat meinen Schlaf gestört. Ein Verbot, sich zu waschen. Ich musste Wasser aus dem WC trinken und dort auch meine Hände waschen. Meine Zelle wurde mit kalter Luft gekühlt. Das habe ich auch gemeldet. Das konnte man auch durch das Monitoring sehen. Aber man hat angenommen, dass ich lüge. Das sind ja wirklich sehr wilde Darstellungen von der Situation auch in der JVA.
Würde ich so nicht stehen lassen wollen, wenn ich die JVA wäre.
Ich glaube, das wurde aber zumindest ja auch überprüft, seine Anschuldigung wieder. Was ist da denn so rausgekommen? Und ja, er wurde ja auch dann, glaube ich, irgendwann mal psychisch begutachtet, ne?
Genau, also erstmal kurz zu diesen Haftbedingungen, das ist natürlich auch wieder alles Quatsch. Also es wurde geprüft, es muss alles immer geprüft werden, wenn sowas behauptet wird. Und man hat sich auch den Ernährungsplan zeigen lassen aus der Zeit, wo er gesagt hat, da hätte er nichts bekommen oder nur labberiges Brot. Er bekam ganz normales Häftlingsessen. Das ist vielleicht kein Drei-Gänge-Menü oder kein Drei-Sterne-Menü, aber ich glaube schon, dass man es essen kann.
Und man muss nicht aus der Toilette trinken.
Das ist Quatsch. Die Papierkleidung, das stimmt in der Tat. Er war 4 Tage in Isolationshaft. Allerdings, weil er selber angedroht hat, sich umzubringen. Und dann wird das so gemacht, damit man sich nicht mit seiner Kleidung was antun kann.
Aber 4 Tage nur, nicht die ganze gesamte Haft quasi, ne?
Nein, 4 Tage. Und er musste auch nicht mit den Würmern reden und mit Spinnen sprechen. Also vielleicht hat er es gemacht, aber die werden ihm nichts erzählt haben. Genau, du hast schon gesagt, er wurde auch untersucht. Genau, er wurde forensisch untersucht. Dabei kam raus, dass er eine kombinierte Persönlichkeitsstörung habe und deren narzisstischer Anteil kaum zu übersehen sei.
Auf jeden Fall.
Er soll sehr dissozial gewesen sein, überhaupt keine Empathie, das sei ihm völlig abgegangen. Beziehungen seien schwierig gewesen, das hatten wir ja schon, ständig wechselnde Lebenspartnerinnen. Und wenn irgendwas nicht geklappt hat, waren immer alle anderen schuld.
Trotzdem kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, es war ein Indizienprozess, es war ein Mord ohne Leiche, eine Mordanklage ohne Leiche. Aber was sprach denn jetzt nochmal ganz konkret alles gegen Marek in diesem Prozess?
Das sind eine ganze Reihe von Punkten, die wir trotzdem da nennen können, die das Gericht gesehen hat. Es gab ja diese Videos bzw. Bildaufzeichnungen bei den Geldabhebungen und dass Marek danach 1.000 Euro jeweils auf sein Konto eingezahlt hat. Das sprach schon mal dafür, dass es nicht unbedingt Danutas Wille war. Es gibt wiederholende Angaben zwischen den ganzen Lügen, die man rauskristallisieren kann, wenn man ganz genau hinguckt. Und es gibt dieses Täterwissen, diese Sitzbezüge, die ja von Anfang an, dass er schon Anfang an offenbart hat, dass die Sitzbezüge abgeschnitten wurden, um Spuren zu verwischen. Und das sprach schon mal gegen ihn. Er hat dann auch mit Häftlingen sehr viel erzählt, sich wahrscheinlich gedacht, naja, das wird ja keiner mitkriegen, oder wollte einfach ein bisschen prahlen. Die standen dann selber als Zeugen vor Gericht und haben dann eben bestätigt, dass er ihnen gesagt hat, bei Danuta sei das Haus voller Geld gewesen und er hätte sein Navi manipuliert, um Spuren zu verwischen. Er hat auch seine Kleidung nach den Geldabhebungen entsorgt. Das spricht auch nicht gerade für einen, wenn man sowas macht.
Warum sollte man das tun sonst, ne? Ja.
Ja, und dann diese fehlenden Tage in den Taschenkalender, den er sonst so feinsäuberlich gepflegt hat. Warum fehlen ausgerechnet diese 2 Tage? Das Gericht hat auch dem einen Wert beigemessen, dass er als Scharfschütze ausgebildet worden sein will. Das spricht dafür, dass jemand, der grundsätzlich dazu bereit ist, Dinge zu tun, die vielleicht bei anderen eine Hemmung auslösen. Und ja, letztlich natürlich auch dieses vorherige Urteil aus Polen, wo er schon mal 20 Jahre rechtskräftig verurteilt gesessen hat.
Wir können es vielleicht auch nochmal kurz sagen, im Prozess war der Richter Sebastian Bührmann. Das ist somit der bekannteste und renommierteste Richter, den wir hier haben. Das zeigt vielleicht auch nochmal, dass parallel zu diesem Fall Marek hat er noch einen anderen Fall betreut,
Der Name ist Nils Högel, den hat er auch noch gemacht, diesen Prozess. Man kann sagen, dass das ein Richter ist, der, glaube ich, somit das höchste, die höchste Wertschätzung, das höchste Vertrauen hier entgegenbekommt. Doch auch der musste sich dann ja im Gerichtssaal noch einiges anhören. Wie hat er denn auch gegenüber Böhmann sich geäußert?
Also kann ich nur unterschreiben. Ich habe Böhmann schon mehrfach vor Gericht erlebt. Er ist ein sehr empathischer Richter. Er geht sehr viel auch auf alle Beteiligten ein und behandelt irgendwie Angeklagte nicht anders als Opfer. Zeigt sehr viel Verständnis und ist auch ja sehr empathisch eigentlich mit den Menschen. Und wenn so jemand dann sogar solche Briefe bekommt, wo dann zum Beispiel SS-Methoden vorgeworfen werden, er für die Haftumstände mitverantwortlich gemacht wird, womit er schon rein rechtlich gar nichts zu tun hat, das ist Sache der JVA und des Justizministeriums. Wenn sich dann jemand wie Marek gar nicht an die Regeln hält, vielleicht kleiner Tipp am Rande an alle Hörerinnen und Hörer, also bitte, wenn ihr mal vor Gericht seid, ob als Zeuge oder Angeklagter, bitte nicht reinrufen und nicht beschimpfen und auch sonst an die Regeln halten, das kann teuer werden.
Und auch beleidigen, auch keine so gute Idee.
Nein, also sowas wie, sind Sie eigentlich doof, Herr Richter, wie es Marek getan hat, sollte man vielleicht auch nicht machen, wenn man wegen Mord vor Gericht steht.
Na, die Person, die einen eigentlich ja freisprechen soll und vor einer Haft bewahren soll, dann so anblaffen, ah!
Ja, wenn es nach Marek ging, wäre das ja gar nicht so gekommen, weil er wollte ja, dass Böhmann wegen Befangenheit abgesetzt wird, was allerdings nicht geklappt hat.
Überraschenderweise nicht geklappt.
Er hat dann auch Prozessbeobachter beleidigt, hat ständig wirre Angaben gemacht, denen man schwer folgen konnte oder die man schwer nachweisen konnte. Also es war insgesamt, muss es sehr fordernd gewesen sein für alle Beteiligten. Am Ende hat er das dann abgerundet damit, dass er psychische Probleme habe und deshalb ist er alles Quatsch, was er davor erzählt hätte und jetzt würde er die Wahrheit sagen wollen. Er galt allerdings als voll schuldfähig.
Es war trotzdem teilweise fast wie so eine Fernsehsoap, stelle ich mir das vor. Also Drama, Beleidigung, irgendwie Anschuldigung, Wendungen, neue Angaben. Trotzdem gab es irgendwann ja ein Urteil in diesem Fall. Wie sah das Urteil gegen Marek aus?
Es wurde bis zum Urteil weiterhin keine Leiche gefunden. Das heißt, wir haben am Ende ein Indizienurteil. Das fällt am 19. März 2019, also ein Dreivierteljahre nach Danutas Verschwinden. Und Marek wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht hat letztlich den Indizien geglaubt, obwohl sie eben diese wichtigen Dinge nicht hatten, wie eine Leiche, eine Tatwaffe etc. Herr Böhmann, der gerne mal nach seinem Urteil nochmal ausschweifend erklärt und auch seine Meinung ja kundtut, hat das ganz gut zusammengefasst. Ich zitiere ihn mal kurz. Wenn man bei der Vielzahl der Geschichten dann immer noch nicht zur wahren Geschichte kommt und alle anderen widerlegt wurden, dann ist die einzig wahre Geschichte, dass sie es waren. Ist gut zusammengefasst, denke ich, und beschreibt auch so, wie dieser Prozess verlaufen ist. Also es ging darum, Sachen zu widerlegen, die nicht stimmen und am Ende was herauszukristallisieren, was könnte jetzt die Wahrheit sein oder wo könnte sie dazwischen liegen. Letztlich, wie, ob, wo, wann, auf welche Weise Danuta getötet wurde, konnte das Gericht nicht feststellen. Sie gingen letztlich davon aus, weil ihre Zweifel einfach kleiner waren. Wenn jemand wegen Mordes verurteilt wird, braucht es immer ein Mordmerkmal, sonst ist das Totschlag. Und das war in dem Fall Habgier. Wir erinnern uns an die Geldabhebung, da kann man das quasi herleiten. Letztlich, nachweislich hat er ja knapp 3.000 Euro bekommen. Wenn wir davon ausgehen, dass es dieses Geld im Haus nicht gab, also es wurden teilweise Wände rausgerissen, danach zu suchen, wurde nichts gefunden, dann muss man ja letztlich unterm Strich festhalten, ist Danuta wohl wegen knapp 3.000 Euro gestorben.
Trotzdem ist er dagegen doch vorgegangen, ne? Gegen das Urteil?
Er ist dagegen vorgegangen. Er hat Revision eingelegt, die ist dann vom Bundesgerichtshof verworfen worden und so ist das Urteil seit Februar 2020 rechtskräftig. Allerdings nur gegen ihn und nicht gegen weitere Personen, denn das Gericht ging davon aus, dass es womöglich auch Komplizen geben könnte. Dazu kommen wir noch.
Dazu kommen wir auf jeden Fall noch, genau. Es ist wirklich nicht alltäglich, wir haben es jetzt schon betont, dass ein Mord verurteilt wird ohne das wichtigste Beweisstück, die Leiche. Es war ein Indizienprozess. Die Gründe für die Verurteilung hast du gerade schon erzählt. Wir konnten jetzt im Nachgang nochmal mit dem zuständigen Oberstaatsanwalt Thomas Sander dazu sprechen. Und klar kann man die Frage jetzt auch nochmal aufwerfen, ist man wirklich restlos davon überzeugt, dass es der richtige Täter ist? Diese Frage haben wir auch ihm gestellt und das ist seine Antwort.
Es ist natürlich immer besser, wenn Sie idealiter vielleicht eine Videoaufzeichnung der Tat haben, einen rauchenden Colt. Und in dem Falle wäre natürlich eine Leiche mit der DNA des Marek sehr hilfreich gewesen, aber was man nicht hat, das hat man eben nicht. Und da muss man sich mit dem bescheiden, was man hat. Und dazu gibt es dann eben auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu der Frage, was ist denn eigentlich die richterliche Überzeugungsbildung, wie weit muss die gehen? Und da sagt der Bundesgerichtshof, es bedarf eines Grades an Gewissheit, der den Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie gänzlich auszuschließen. Natürlich kann man im Ergebnis irgendwo stille Zweifel daran hegen, dass Marek der Täter gewesen ist. Aber meine Zweifel schweigen. Das muss ich einfach ganz klar sagen. Wenn man so die Gesamtschau der Beweisaufnahme sich anguckt, dann gibt es aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Kammer keinen vernünftigen Zweifel an der Täterschaft Mareks.
Das war jetzt ziemlich leise, aber er hat gesagt, er hat gar keine Zweifel. Seine Zweifel schweigen bei der Täterschaft von Marek. Doch du hast es ja gerade nochmal erwähnt, das Gericht ist auch davon ausgegangen, dass es einen Mittäter gab. Wir erinnern uns bei den Videokameraaufnahmen aus Polen, wurde ja auch noch eine zweite Person gezeigt, nach der er auch gefahndet wurde. Was ist denn da eigentlich rausgekommen?
Parallel zu Mareks Festnahme ist auch ein zweiter Mann festgenommen worden, ein gewisser Radoslav oder auch unter seinem Kurznamen Radik bekannt. Er war damals 29 Jahre alt, also gut halb so alt wie Marek, ist allerdings nach 2 Monaten aus der U-Haft entlassen worden. Also da hat sich der Verdacht nicht erhärtet. Er hat dann später als Zeuge zugesagt, dass er dabei ist. Er ist aus seinem Heimatdorf in Polen angereist, um dann allerdings zu sagen, er verweigert die Aussage.
Ich komme und sage nichts.
Man kann natürlich jetzt mutmaßen, wollte er sich nicht verdächtig machen. Und wenn man das Prozessverhalten sich anschaut, er hat versucht, den Blick zu Marek zu meiden. Marek wiederum hat versucht, den Blick Kontakt herzustellen. Also die kannten sich auch sehr gut, das haben auch Zeugen bestätigt. Ein Zeuge aus Schwerte, wo Marek ja gelebt hat, hat gesagt, dass Marek für Radek wie ein Vater gewesen ist, eine Identitätsfigur. Er sei ihm hörsam gewesen, eigentlich mehr sowas wie ein Leibeigener fast schon, kann man sagen. Also Marek sagt, was zu tun ist und Radek hat ausgeführt, so soll wohl das Verhältnis gewesen sein. Wir wissen allerdings, oder wir gehen davon aus, dass er bis heute nicht verurteilt wurde. Das ist zumindest der Wissensstand.
Das muss man nochmal deutlich jetzt unterstreichen. In dem Zusammenhang mit dem Fall Danuta wurde er nie verurteilt. Alles, was wir bisher dazu gefunden haben und wissen, ist, dass er dazu nie rechtskräftig verurteilt wurde. Und auch heute fehlt immer noch die Leiche von Danuta, obwohl es gar nicht so lange her ist. Da gab es mal, ich nenne es mal zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer.
Im März haben vielleicht einige die Bilder gesehen von den Grabungen. Da hat die Polizei in Twilbecke an der Straße Bahndamm gesucht. Auch wiederum auf Hinweis von Marek. Er hat gesagt, er will im Gefängnis erfahren haben, wo sie ist. Er sei allerdings nicht der Täter.
Das kommt uns bekannt vor, dass er in Haft irgendwas erfahren haben will.
Das kommt uns bekannt vor, ja, in der Tat. Das THW kam dann natürlich auch dazu, Spürhunde, wieder das ganze Programm. Aber auch hier die Suche erfolglos.
Auch dazu haben wir Staatsanwalt Sander nochmal befragen können. Also was ist der aktuelle Stand nach der Suche der Leiche? Und ich finde, da hat er am Ende nochmal ein sehr interessantes und überraschendes Detail verraten. Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen lauter ist.
Fangen wir mal mit der Leiche an. Wenn wir Hinweise bekommen, wo die Leiche liegen könnte, dann versuchen wir dem, wenn das einigermaßen valide ist, nachzugehen. Nicht auf bloßen Zuruf, also es muss schon ein bisschen mehr kommen. Haben wir in der Vergangenheit ja auch wiederholt gemacht. Aktuell haben wir keine Hinweise, was den Leichenfundort anbelangt. Und deswegen passiert da also auch aktuell nichts. Soweit es mögliche Mittäter anbelangt, sind wir nach wie vor am Ball. Und gerade aktuell gibt es, wenn auch vage, Hinweise auf einen möglichen Mittäter, den aktuell auch nachgegangen wird.
Also da hört man raus, der Fall ist noch nicht ausermittelt für die Staatsanwaltschaft. Die ermitteln aktuell noch gegen eine Person. Natürlich keine Details genannt, weil die Ermittlungen noch laufen. Wir wissen nicht, ob das zum Erfolg führen wird, aber man merkt, dass die Arbeit da noch nicht abgeschlossen ist. Aber sitzt Marek dann, wenn das ja immer wieder hier in Oldenburg spielt, auch noch in der JVA Oldenburg?
Nein, sitzt er nicht mehr. Das ist vielleicht eine gute Nachricht für alle, die Angst und Bange haben, dass hier ein mehrfach verurteilter Mörder sitzt. Wie kann man das rausfinden? Das ist ganz spannend, weil wir bekommen als Journalist nicht allzu viele Infos von JVA, wenn wir wissen wollen, ob jemand im Gefängnis ist. Meistens, wenn das Urteil fällt, dann erfährt man davon nichts mehr. Und wenn wir dann doch nochmal nachfragen, heißt es meistens, oder in der Regel, ja, die Person ist bekannt oder sie ist nicht bekannt. Also so ein Ja, Nein, mehr bekommt man eigentlich nicht. Ich habe Anfang Mai gefragt, da hieß es unbekannt. Und auf Nachfrage hieß es dann wohl so ungefähr ab Februar, März. Also als diese Grabungen im März stattfanden, dürfte er eigentlich schon nicht mehr in Deutschland gewesen sein. Nicht mehr in Deutschland, weil ein Sozialarbeiter von einer straffälligen Hilfe in Celle, der mit Marek in Kontakt steht, mir das erzählt hat. Ich habe ihn angerufen, gefragt, hey, wie sieht's denn aus, wo ist denn Marek, weißt du da was? Der war zum Glück sehr offen, hat mir erzählt, ja, Marek habe sich nach Polen ausliefern lassen. Er konnte mir das auch glaubhaft machen, weil er hat mir eine polnische Nummer unter der er zu erreichen sei. Und das trifft dann auch genau das zu. Es passt alles genau. Warum macht Marek das? Ja, sein Ziel ist, begnadigt zu werden vom polnischen Präsidenten, hat er seinem Sozialarbeiter gesagt.
Da muss man jetzt mal kurz die politischen Hintergründe vielleicht so ein bisschen erklären, ne?
Genau, weil es ist natürlich schwer einzuschätzen, ob das jetzt gerade für ihn so passt, ob ihm das in die Karten spielt. In Polen ist er kürzlich gewählt worden. Bisher war Duda der Präsident, der ist der Peace-Partei nahe, also der europafeindlichen Partei. Und sein Nachfolger, der knapp gewonnen hat, Nawrocki, ist auch der Peace-Partei nahe. Die sind zuletzt bekannt dafür gewesen, dass sie häufiger begnadigt haben, auch durchaus aus politischen Erwägungen und nicht besonders deutschlandfreundlich sind in der Hinsicht. Ob das Marek in die Karten spielt, kann man natürlich jetzt nicht unbedingt sagen.
Also diese Präsidentschaftswahl, ohne jetzt zu sehr in die politischen Details zu gehen, die war sehr, sehr knapp, denn auf der Gegenseite stand die Partei um Regierungschef Donald Tusk. Die haben, glaube ich, also wirklich hauchdünn die Mehrheit verloren, deswegen bleibt das Präsidialamt mehr oder weniger der PiS-Partei nahe. Trotzdem bleibt natürlich irgendwie so die Frage, hat er jetzt eine Chance darüber, begnadigt zu werden? Kann man da irgendwie was zu sagen? Wie stehen die Chancen?
Man kann schwer vergleichen, weil über sowas eigentlich keine Statistiken geführt werden. Also in Deutschland auf jeden Fall nicht. In Polen, wie gesagt, zuletzt scheint es häufiger gewesen zu sein, dass begnadigt wurde, auch aus politischen Gründen. In Deutschland wirkt es so, als ob es rückläufig ist. Also die meisten Begnadigungen werden bekannt gegeben. Die kommen entweder vom Bundespräsidenten, wenn es um Bundessachen geht, wie Terrorismus, Kriegsverbrechen, da ist der Bund als zuständig. Und bei quasi normalen Verbrechen, und dazu zählt auch ein Mord, ganz normaler Mord, sind halt die Länder zuständig. Wenn vom Landgericht verurteilt wird, dann ist auch das Land zuständig. Und dann ist der Ministerpräsident, Ministerpräsidentin normalerweise zuständig. In Niedersachsen ist das Justizministerium, da ist das abgegeben worden. Also Frau Wahlmann wäre quasi die Ansprechpartnerin für Marek gewesen, kann man sagen. Es gibt auch hier, wie gesagt, keine Statistik, aber meistens wird das bekannt gegeben. Darum ist das eigentlich sehr selten, kann man eigentlich ziemlich sicher sagen.
Man kann vielleicht noch ein bisschen mutmaßen, dass Marek vielleicht höhere Chancen sieht, dass er sich nach Polen hat ausliefern lassen, da er polnischer Staatsbürger ist, dass er da vielleicht von den polnischen Behörden mehr Chance hat. Aber das sind alles nur Mutmaßungen, das können wir wirklich nicht sicher sagen. Aber auch trotzdem zu dieser Auslieferung haben wir auch mit Oberstaatsanwalt Sander gesprochen. Das fand ich auch interessant, was er da gesagt hat.
Es ist ja so, dass Marek um die Überstellung zur weiteren Strafvollstreckung nach Polen ersucht hatte, zunächst jedenfalls. Und dann ist dieser Prozess auch angeschoben worden. Das ist mit gewissen formalen Besonderheiten behaftet, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil es nicht interessant ist. Er hat dann diesen Prozess am Ende stoppen wollen. Er wollte aus welchen Gründen auch immer plötzlich nicht mehr seine Haftstrafe in Polen verbüßen. Da haben wir aber gesagt, das ist von deinem Willen unabhängig. Jetzt ist dieser Prozess angeschoben und jetzt ziehen wir es auch durch. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich war auch nicht unglücklich, ihn los zu sein.
Wenn ein Staatsanwalt schon sagt, ich bin froh, dass er hier aus dem Land ist, lässt vielleicht tief blicken. Doch man muss natürlich im Hinterkopf behalten, nach wie vor fehlt die Leiche. Hinterbliebene haben keinen Ort zum Trauern, um Danuta zu gedenken. Deswegen ist dieser Aufruf immer noch aktuell. Wer Hinweise in diesem Fall hat, seien sie noch so klein oder wirken sie noch so klein, kann sich immer noch jederzeit an die Polizei hier in Oldenburg wenden mit Hinweisen. Es ist natürlich trotzdem die Frage, ob man jetzt noch die Leiche finden kann. Und auch da haben wir Herrn Sander dazu befragt, ob er glaubt, dass die Leiche noch gefunden werden kann.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sie aufgrund irgendeines Hinweises noch finden werden. Ich kann mir allenfalls vorstellen, dass sie entweder versehentlich freigelegt wird bei Bauarbeiten auf dem Feld oder so. Also ich habe eigentlich keine Hoffnung, den Leichnam noch zu finden. Meine Fantasie reicht aus, um mir unendliche Möglichkeiten vorzustellen, wie man einen Leichnam für immer verschwinden lassen kann. Es wäre schon ein großer Zufall, wenn wir den Leichnam finden würden. Und was wir dann aus diesem Leichnam noch an Erkenntnissen für uns ziehen könnten, ist dann auch noch eine Frage. Es sind ja nun mittlerweile auch einige Jahre vergangen. Müssen wir abwarten, aber ich habe da keine Hoffnung.
Wir haben ja festgestellt, auch dass Danuta durchaus vermögend war. Sie besaß Immobilien, sie galt erst als verschwunden und dann später durch den Prozess als getötet. Das gibt ja irgendwie auch so eine Art rechtliche Dimension, Stichwort auch Erbschaft. Wie wird sowas denn eigentlich dann gehandhabt in solchen Fällen?
Ja, wie für fast alles gibt es in Deutschland ein Gesetz oder eine Verordnung dazu. Und in dem Fall ist das das Verschollenheitsgesetz, das für die Vermögensfragen da relevant ist. Also das soll jetzt nicht taktlos wirken, aber wir würden das gerne ja vervollständigen, das Bild hier, was damit passiert. Weil normalerweise ist es so, dass 10 Jahre, nachdem man eine Person das letzte Mal als Angehöriger lebend gesehen hat, man sich an die Behörden wenden kann und sagen kann, ja, die Person soll für tot erklärt werden. 10 Jahre sind jetzt bei uns noch nicht rum, das würde hier also gar nicht zutreffen. Kurios in solchen Fällen, wenn dann so ein Angehöriger kommt und das angibt, dann muss es einen Aushang am Amtsgericht geben.
Das muss es geben, es muss ein Zettel ausgehängt werden.
Dann muss dann so ein Zettel an der Pinnwand, stelle ich mir vor, vielleicht haben sie es auch digitalisiert, wäre vielleicht ganz schlau.
Bei den Behörden weiß ich nicht.
Dann können Vermisste sich tatsächlich melden, sagen, ich bin nicht tot.
Da bin ich.
So nach 10 Jahren, da habe ich den Aushang gesehen, also ja. Ist vielleicht so ein Relikt aus einer anderen Zeit.
Es ist ein Relikt aus anderer Zeit, aber es ist halt einfach vorgeschrieben, dass das gemacht werden muss, bevor die nächsten Schritte eingeleitet werden können.
Genau, weil erst dann kann ein Erbschein für Angehörige ausgestellt werden. In unserem Fall ist das hinfällig, weil das Urteil Danuta für tot erklärt hat. Das hat quasi dieselbe Rechtswirkung. Und dadurch konnten entsprechend dann die Vorgänge schon ihren Lauf nehmen. Das kann man auch sehen, wenn man sich in ihrer Straße umschaut. Ich habe da vor ein paar Wochen mich umgesehen und ihre Häuser gibt es nicht mehr. Die sind schon seit 2-3 Jahren ungefähr abgerissen worden. Kann man auch auf Google Maps sehen. Und dafür stehen jetzt andere Häuser. Statt 3 Grundstücken sind das jetzt 2.
Thilo, vielen Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Dankeschön.
Und damit schließen wir nun die Akte in diesem Fall. Doch eine Erkenntnis bleibt. Ich will hier nochmal über das Thema Beweise bzw. Indizien sprechen. Im deutschen Strafprozess gibt es natürlich kein Punktesystem für Beweise. Kein Schema wie 3 Zeugen, ein Schuldspruch oder ein Geständnis ist irgendwie der halbe Weg. Stattdessen gibt es einen Grundsatz, der so simpel klingt und doch so anspruchsvoll ist. Das sogenannte freie Beweiswürdigungsprinzip. Was heißt das? Richterinnen und Richter entscheiden nicht danach, wie viele Beweise es gibt, sondern wie glaubhaft, stimmig und belastbar sie sind. Und vor allem, ob sie in ihrer Gesamtheit überzeugen. Sie dürfen alle Erkenntnisse aus der Hauptverhandlung würdigen. Frei, aber nicht willkürlich. Ein Beispiel, ein Zeuge widerspricht sich. Darf man ihm trotzdem glauben? Oder ein Gutachten ist uneindeutig. Reicht das aus? Das sind jetzt keine Mathematikaufgaben, sondern Fragen an die Überzeugungskraft, an Plausibilität. Das freie Beweiswürdigungsprinzip gibt den Gerichten Freiheit, aber auch enorme Verantwortung. Sie müssen im Urteil klar und nachvollziehbar begründen, warum sie zu ihrer Entscheidung kommen. Warum sie einem Zeugen glauben und einem anderen beispielsweise nicht. Warum sie einen Indiz für stark halten und ein anderes verwerfen. Deswegen sind auch Urteilsbegründungen mitunter sehr lang und sehr ausführlich. Und das ist auch die Erkenntnis, die bleibt. Beweise allein verurteilen niemanden. Entscheidend ist, wie sie gewertet werden. Mit Sorgfalt, mit Maß und mit dem Mut, auch Zweifel vielleicht zuzulassen. Das war ja auch hier in dem Fall bei Danuta durchaus Thema, weil ja ihre Leiche noch fehlt. Und dazu hat ja auch Oberstaatsanwalt Sander schon was gesagt. Denn unterm Strich, die Wahrheit hat im Strafprozess keinen festen Ort. Sie muss im Gerichtssaal überzeugend sichtbar gemacht werden. Oder das Urteil muss lauten, im Zweifel für den Angeklagten. Und damit vielen Dank, dass ihr diese Folge Tatort Nordwesten gehört habt. Ich verspreche hoch und heilig, dass die nächsten Aufnahmen wieder besser klingen. Wir arbeiten daran, dass es auch bei den nächsten Live-Aufnahmen so sein wird, denn da arbeiten wir auch schon mit Hochdruck an neuen Möglichkeiten, euch auch nochmal Tatort Nordwesten live näher zu bringen. Und wenn euch trotzdem dieser Podcast, diese Folge, dieser Fall gefallen hat, dann freue ich mich über jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Noch weitere Bilder, Aussagen zu diesem Fall, zum Thema True Crime und Verbrechen an sich, findet ihr nochmal auf der Instagram-Seite von Tatort Nordwesten. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Tschüss!